Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Labor Zukunft – Forschung ohne Kittel. Mein Name ist Helena Trenks, ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am KIT und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast wollen wir euch wie immer Einblicke aus unserer Forschung und Praxis im Quartier Zukunft zu einem guten und nachhaltigeren Leben in Karlsruhe geben. Wir berichten aus Projekten unserer Forschungsgruppe am KIT oder stellen euch Initiativen und Projekte vor, die sich in Karlsruhe und darüber hinaus für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. Es ist Frühling. Alles grünt und blüht und viele juckt der grüne Daumen. Anlässlich der startenden Gartensaison wollen wir uns heute dem Grundstein jeder gärtnerischen Arbeit widmen, den Samen. Doch Samen ist nicht gleich Samen. Warum du über die Themen samenfeste Sorten, Hybriden und schwindende Sortenvielfalt Bescheid wissen solltest, was Saatgutsouveränität bedeutet und warum sie wichtig ist, das finden wir gleich heraus. Wir sprechen mit einem Experten über Pflanzenvielfalt und besuchen die Saatgutbibliothek in der Stadtbibliothek Karlsruhe. Von den Samen über die Setzlinge zur Pflanze, das Thema bietet reichlich Wissenswertes und auch viel Stoff zum Nachdenken. Daher wollen wir dem Thema Saatgut und Pflanzenvielfalt eine Doppelfolge widmen. Und wir starten mit einem Blick ins Supermarktregal und auf das Obst und Gemüse, das wir regelmäßig kaufen und essen. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum die Tomaten im Supermarkt eigentlich immer alle gleich aussehen? Wer im Supermarkt einkauft, findet oft nur wenige unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten. Auberginen kennen zum Beispiel viele vorrangig als dunkellilafarbene, nach unten hin bauchige Frucht. Nur wenige Menschen wissen, dass es Auberginen in unterschiedlichen Formen und Farben gibt. Weiß, grün, gelb, länglich, rund oder eierförmig. Solche Exemplare finden sich meistens nur noch in Omas Gemüsegarten. Doch wo ist die Vielfalt bei Obst- und Gemüsesorten geblieben? Während früher in jeder Region unterschiedliche Sorten angebaut wurden, je nach geografischen Anforderungen, Weiterverarbeitungszwecken und geschmacklichen Präferenzen, werden heute nur noch wenige Sorten kultiviert. Einheitlichkeit scheint zu einem der wichtigsten Züchtungsziele geworden zu sein. Doch der Erhalt alter lokaler Sorten ist wichtig für die Pflanzenvielfalt und auch für uns. Warum diese Vielfalt so wichtig ist, darüber hat meine Kollegin Nora mit dem Experten für Saatgut und Pflanzenzüchtung, Patrick Kaiser, gesprochen.
Lieber Patrick, danke erstmal, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Möchtest du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
Mein Name ist Patrick Kaiser, ich bin Geschäftsführer beim Verein Genbänkle, einem Netzwerk für Sortenretter und Erhalter und habe auch eine eigene Saatgutinitiative Tatgut hier in Tettnang am Bodensee, wo wir Saatgut vermehren und verbreiten und probieren, historische Sorten und Gartenraritäten wieder unter die Menschen und in die Gärten zu bringen.
Du beschäftigst dich ja beruflich wie auch im Ehrenamt mit Saatgut und Pflanzenzüchtung. Wie entstand eigentlich das Interesse an diesen Themen?
Ja, ich war zunächst in der Geoökologie unterwegs, habe mich da viel mit globalen Themen, Trinkwasser, Müllproblematik, Klimawandel beschäftigt und habe dann als Lebensstudium noch eine längere Fahrradtour vom Bodensee an den unteren Zipfel von Indien unternommen und war da sehr viel eingeladen, bei Menschen zu Gast zu sein, auch eingeladen in deren Gärten und habe eine unglaubliche Sortenvielfalt erlebt und so viel Geschmack in meinem Mund, den ich bisher nicht kannte, alle paar Kilometer neu, dass ich mich eben gefragt habe, ja, wo ist die Vielfalt bei uns hin? Wieso kann ich nicht die Sorten anbauen, die meine Oma noch angebaut hat? Im Master nochmal Saatguttechnologie und Pflanzenzüchtung in Hohenheim vertieft habe und mich seither eben probiere, dafür einzusetzen, dass die Vielfalt nicht zu kurz kommt und denke, Lebensmittel sind einfach auch eine wahnsinnige Lebensqualität. Also da geht es nicht nur darum, seinen Kalorienbedarf zu erfüllen, sondern es ist sehr, sehr viel mit Lebensqualität verknüpft.
Wie schätzt du die Sortenvielfalt in Deutschland, Europa, aber auch global ein?
Da sind wir momentan in einem sehr großen Prozess der Uniformierung über die Globalisierung und Großkonzerne seit der Industrialisierung schon sehr lange in der Verdrängung der Vielfalt. Man setzt halt auf weniger große Sorten. Die Studien gehen eigentlich von über 75.000 essbaren Pflanzen aus und wir bauen quasi nur 20 davon groß an. Im Prinzip decken Reis, Mais, Weizen und Mais schon 60% der Kalorien global. Und man geht eben von einem riesigen Sortenverlust aus, also von so 75-90% der Sorten, die momentan als verschollen gelten.
Und warum genau ist die Sortenvielfalt und deren Erhalt so wichtig?
Ja, ich denke, alte Sorten sind vor allem sehr facettenreich. Das hat verschiedene Wichtigkeiten. Jetzt für die Hobbygärtner bringt es vor allem eben die Nutzungsmöglichkeiten, dass es Geschmack, Farbe, Formen mit sich bringt, dass man zum Beispiel ein langes Erntefenster hat. Das sind die Ziele im eigenen Garten manchmal anders wie in der Erwerbsproduktion. Aber es geht auch um diese Zukunftsfragen. Was machen wir mit dem Klimawandel? Wie finden wir da Lösungen? Wenn ich eine große Bandbreite habe, habe ich auch quasi mehr Möglichkeit, Antworten zu finden. Und letztendlich auch so eine gewisse Unabhängigkeit, dass nicht nur wenige Konzerne bestimmen, was wir essen. Genauso auch ein Kulturgut. Also die Menschen haben über Jahrtausende diese Sortenvielfalt geschaffen. Und es wäre sehr schade, wenn wir die jetzt innerhalb von wenigen Jahrzehnten komplett verlieren.
Wodurch wird die Sortenvielfalt konkret gefährdet?
Kriegszeiten sind sehr verdrängend für Sortenvielfalt, wenn es dann nur auf Ertrag geht oder um Ernährung. Auch bei uns hat der Zweite Weltkrieg natürlich da viel gemacht. Davor aber auch schon politisch, dass eben von Seiten der Bürokratie teilweise probiert wurde, Sorten zu regulieren oder auch dann quasi darunter gelitten haben, dass Gesetzgebung in die Richtung ging, dass nur weniger Sorten irgendwie angemeldet waren oder Verbreitung finden durften. Zuletzt ist es halt vor allem die Industrialisierung, also welche Mähdrescher welche Kultur ernten können, dass sich die dann halt mehr durchgesetzt haben. Und vor allem jetzt auch durch die Aufkäufe der Firmen, dass halt sehr wenige Firmen jetzt dann zunehmend auf dem Markt sind, die halt vergleichbare kleine Produktpalette haben zu dem, was vorher irgendwie hunderte oder tausende verschiedene Firmen auch irgendwie regional abgedeckt haben.
Könntest du für unsere Hörer und Hörerinnen die Begriffe Samenfest, Hybridsaatgut und neue Gentechnik kurz erklären?
Ja, also wir bewegen uns jetzt beim Thema alte Sorten eben vor allem bei den samenfesten Sorten. Samenfest bedeutet, wenn ich daraus Pflanzen ziehe und dann auch wieder Saatgut nehme, kommt auch wieder die gleiche Pflanze raus. Ich bin da unabhängig, kann mein Leben lang diese Sorte anbauen, immer wieder neu benutzen. Anders ist es da mit den Hybriden, die sind 1920 so auf den Markt gekommen, eigentlich ein sehr gutes Geschäftsmodell für die Firmen. Da steckt ein bisschen der Heterosis-Effekt dahinter, dass man eben zwei streng getrennte Inzuchtlinien erhält, die dann quasi in eine Inzuchtdepression kommen. Und wenn man sie dann einmal wieder zusammenbringt, also die männliche und die weibliche Linie, dann kriegt man diesen Heterosis-Effekt und dann gibt es umso mehr Wachstum oder Homogenität. Der Nachteil ist, ich kann dieses Saatgut nur ein Jahr in der Form benutzen, danach spaltet es wieder total auf. Also muss mir dieses Saatgut jedes Jahr neu bei der Firma quasi kaufen. Das ist so ein bisschen meine Kritik daran, dass wir da halt dann auch sehr in der Firmenabhängigkeit sind. Richtung neue Gentechnik geht bei uns in Europa ja noch weniger, aber es wird jetzt zunehmend zum Thema, auch weil dann teilweise die Kontrollmechanismen fehlen, dass man halt über die neuen Genscheren und CRISPR-Cas und neue Möglichkeiten da sehr schnell voranprischt. Die Gesetzgebung kommt zu langsam dahinterher und da haben wir dann eben auch Pflanzen auf dem Markt, die nicht gut kontrolliert sind. Der Mensch ist da sehr neugierig, aber die Reflexion kommt manchmal zu kurz oder die Untersuchung, was das auch für Risiken mit sich bringt. Und das ist halt manchmal bei Gentechnik dann auch die Schwierigkeit, wenn man da was in die Umwelt verbreitet, dass man es halt nicht mehr eingefangen bekommt. Wenn man dann Dinge freisetzt, die sich nicht rückgängig machen lassen, sollte man sich das davor schon sehr gut überlegen.
Du engagierst dich ja auch als Sortendetektiv. Wie genau gehst du vor? Wo und wie findest du eigentlich die alten Sorten?
Wir laden alle dazu ein, Sortenretter zu werden. Wir suchen da nicht nur direkt nach dem Saatgut. Wir haben diese Kampagne Sortendetektive, wo wir in den Zeitungen dazu aufrufen, mit Schülern zusammenarbeiten, auch dass sie ihre Großeltern mal interviewen, mit den Obst- und Gartenbauvereinen, den Landfrauen, den Bauernverbänden. Alle, die irgendwie am Thema interessiert sind, dass die sich melden, wenn sie noch irgendwas zum Thema alte Sorten wissen. Wir haben einen Gesucht-Steckbrief, wo sich Menschen dann melden können, wenn sie irgendwie Sorten kennen mit den ersten Eigenschaften und gehen dann halt den spannendsten Spuren hinterher und probieren über die Sorten dann mehr herauszufinden, die wieder irgendwo aufzutreiben, wieder anzubauen und dann einzelne Sorten halt wieder gezielt zu verbreiten und probieren da halt alles zu sammeln, was noch irgendwie zu retten ist.
Und wo treibt ihr dann das Saatgut auf, wenn ihr tatsächlich auf eine alte, quasi verschollene Sorte gestoßen seid?
Zum einen suchen wir halt in den alten Büchern dazu. Wir haben auch viel historische Literatur digitalisiert. Zum anderen dann über Genbanken, das war auch das Glück bei der Alblinse, die dann in Russland im Vavilov-Institut wieder zu finden, dass wir schauen, okay, was würde man irgendwo eingelagert, aber ansonsten dann einfach, wenn wir Hinweise haben, dass wir dann wieder verbreiten können, wer weiß noch mehr zu dieser Sorte und dann immer wieder sich einzelne Puzzlestückchen finden lassen, die das Gesamtbild ergänzen und wir den einzelnen Sorten dann halt näher kommen.
Was müssten Landwirtschaft, Handel und Politik tun, um die Sortenvielfalt zu erhalten?
Also ich denke, für die Landwirtschaft wäre es eigentlich eine Chance, weil eben regionale Nischenprodukte mir auch eine andere Zukunftsmöglichkeit bieten, als jetzt irgendwie vom globalen Maispreis abhängig zu sein. Da müsste man mehr Pionierarbeit leisten, eben für regionale Produkte, vielleicht auch wieder mehr Richtung Direktvermarktung. Im Handel ist es halt auch so ein Thema, dass im Prinzip 5 große Supermarktketten den Markt dominieren, wo die Frage wäre, ob die nicht zumindest Nischen schaffen können, in ein paar Regalen irgendwie auch Produkte aus der Region. Der Politik ist das Thema eigentlich bewusst, aber da müsste eben vor allem auch mal irgendwie Geld dafür bereitgestellt werden oder die Politik der Verantwortung bewusst werden, dass so ein Grundbedürfnis wie Ernährung sich nicht dadurch absichern lässt, dass man ein paar Sorten irgendwo in der Genbank auf Eis legt, sondern dass da die Vielfalt auch leben muss, dass die Sorten sich anpassen müssen, dass man auch testen muss, welche Sorten eignen sich.
Und was kann jeder und jede Einzelne von uns für den Erhalt der Sortenvielfalt tun?
Da kann man sicherlich vieles tun, auch wenn man nur eine kleine Fensterbank hat. Es geht los, zusammenfestes Saatgut zu nutzen, sich mal beim Genbänkle vielleicht umzuschauen, wer in der Region noch irgendwie alte Sorten erhält, da Saatgut oder Jungpflanzen zu organisieren, sich weiter zu informieren. Vielleicht hat man ja auch Lust, den weiteren Schritt zu gehen. Wie mache ich denn selber Saatgut? Wo kommt denn der Same raus bei dem Gemüse? Dann passt man die Sorte quasi Schritt für Schritt auch an den eigenen Standort an oder kommt vielleicht irgendwann zu einer eigenen Regionalsorte. Und sich einfach zusammenzutun, das macht Spaß, sich da auszutauschen. Vielleicht hat man Lust, irgendwo eine Samentauschbox mit zu etablieren oder über eine Stadtbücherei den Verleih anzuregen, bei Jungpflanzenmärkten oder mal einem Saatgutmarkt dabei zu sein, bei Verkostungen sich einfach mal die Vielfalt auf der Zunge zergehen lassen. Ja, sonst gerne mal bei Schaugärten, bei Führungen, bei Kursen zum Thema Saatgutvermehrung oder so tiefer ins Thema einsteigen und das Ganze mit verbreiten.
Und zum Abschluss verrätst du uns vielleicht deine persönlichen Lieblingssorten.
Eine sehr schwierige Frage. Das ist die ganze Bandbreite, die es mir angetan hat. Also weniger als Einzelsorten freue ich mich eigentlich wahnsinnig, wenn ich im Sommer irgendwie 10 verschiedene Melonen da liegen habe oder wählen kann aus Früchten, die es sonst einfach gar nicht gibt. Ich habe schon einzelne Favoriten, wo ich sage, wow, das ist so eine tolle Knackerbse, das kennt sonst keiner, dass es eine Kombi ist zwischen Markerbse und Zuckererbse, dickfleischig und zuckersüß oder sowas wie eine Kerbelrübe, die sehr viel Geschmack mit sich bringt und die leider in Vergessenheit geraten ist. Bei den Bohnen solche Einzelfunde wie das Schäfermädle, die toll als grüne Bohne oder Kernbohne nutzbar sind. Ich mag das Bunte. Ich liebe es, wenn meine Teller einfach in allen Farben daherkommen und wenn die Gurke auch mal aussieht wie eine Honigmelone oder die Aubergine dann mal rot ist oder der Blumenkohl halt lila und irgendwie die Kartoffeln blau.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview und die spannenden Einblicke.
Sehr gerne.
In Zeiten der industriellen Agrarwirtschaft wird es immer schwieriger, den Überblick darüber zu behalten, wo die Samen herkommen und ob sie im Labor oder auf klassischem Wege entwickelt wurden. Damit wir auch in Zukunft freien Zugang zu einer Vielfalt an Saatgut haben und selber entscheiden können, welche Sorten wir anbauen und essen wollen, ist es wichtig, unsere Saatgutsouveränität zu erhalten. Saatgutsouveränität bedeutet, selbst über Saatgut verfügen zu können und es als Gemeingut zu wahren. Lange Zeit war es selbstverständlich, dass Saatgut niemandem gehört, sondern gemeinschaftlich gepflegt und weitergegeben wird. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts sieht das jedoch anders aus. Mittlerweile beherrschen nur noch eine Handvoll Unternehmen die globale Produktion und bestimmen dadurch über Preise und Biodiversität. Durch Hybridsaatgut wird es LandwirtInnen und HobbygärtnerInnen unmöglich gemacht, aus der Ernte neues Saatgut zu gewinnen, wodurch Abhängigkeit zu Saatgutkonzernen geschaffen wird. Denn wenn man aus Hybriden Samen gewinnt und aussät, bekommt man Pflanzen mit den unterschiedlichsten Eigenschaften, die mit der ursprünglichen Sorte nichts mehr zu tun haben. Durch die Vormachtstellung einiger weniger Konzerne im Saatgutgeschäft steigt auch die Gefahr, dass diese durch Lobbyarbeit versuchen, auf Gesetze Einfluss zu nehmen, etwa zum Thema Pflanzenpatentierung. Lokale Initiativen versuchen, dem entgegenzuwirken. Ein Beispiel hierfür ist die letztes Jahr eröffnete Saatgutbibliothek in Karlsruhe. Seit Februar 2022 können in der Stadtbibliothek Karlsruhe nicht nur Bücher, sondern auch Saatgut von alten und lokalen Gemüsesorten, Kräutern und Blumen ausgeliehen werden. Nur ein paar Meter weiter finden sich Gartenbücher für AnfängerInnen und Fortgeschrittene. Die Saatgutbibliothek ist ein Gemeinschaftsprojekt der Grünen Alternativen Hochschulgruppe am KIT und der Stadtbibliothek Karlsruhe und möchte die lokale Pflanzenvielfalt fördern. Nora hat der Saatgutbibliothek einen Besuch abgestattet und sich dort mit Sonja Kuhlmann getroffen. Frau Kuhlmann betreut in der Stadtbibliothek die Abteilung Gartenbau und kümmert sich neben diversen Sach- und Fachbüchern über Pflanzen, Gärten und Samen seit etwa 2 Jahren auch um die Saatgutbibliothek.
Hallo Sonja, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst, um uns die Saatgutbibliothek in Karlsruhe zu zeigen und uns hinter die Kulissen blicken zu lassen.
Ja, sehr gerne. Willkommen hier in Karlsruhe.
Könnten wir eine kleine Tour durch die Saatgutbibliothek bekommen?
Die Saatgutbibliothek Karlsruhe befindet sich im neuen Ständehaus in der Stadtbibliothek. Wir gehen jetzt hoch in den ersten Stock und in die Gartenbauabteilung. Dort zwischen den Büchern, wo ganz viel Information ist über Gartenbau, Pflanzen, Anbau, auch alles, was man für die Selbstversorgung braucht, haben wir die Saatgutbibliothek verortet. Wir haben hier am Regal Saatgutboxen. Das sieht aus wie ein Setzkasten, wo die Saatguttütchen eigentlich drinnen wären, wenn es jetzt noch welche geben würde. Die Ausgabe war ab Anfang März und innerhalb von 2 Wochen haben wir über 1200 Saatguttütchen zur Ausleihe ausgegeben. In der Saatgutbibliothek in Karlsruhe gibt es tatsächlich ein sehr vielfältiges Angebot. Tomaten, da gibt es auch einige, die wirklich sehr alt sind. Zuckererbsen, Aubergine, Stangenbohne. Und gerade bei den Bohnen ist das Besondere, dass es da auch einige regionale Sorten gibt, die wirklich aus der Region und auch aus Baden-Württemberg stammen. Paprika gab es einige Sorten. Es gab Radieschen, Spinat, auch Kräuter, Basilikum, Koriander, Borage, Dill, Kerbel und auch Blumen. Was Sie noch sehen, sind Informationsmaterialien, Bücher zum Thema, Flyer. Sie sehen auch eine Rückgabebox. Wir freuen uns natürlich, wenn im Herbst die Saatguttütchen dort eingeworfen werden. Aber auch vorher können Sie uns schon Ihre Anregungen und Ihre Ideen oder Ihr Feedback dort einwerfen.
Wie läuft die Ausleihe von Saatgut ab und können alle Menschen Saatgut ausleihen?
Es wurde ein Ampelsystem eingeführt. Grün sind die Sorten, die einfach und unkompliziert sind oder vielleicht auch sehr häufig. Dann gab es gelbe Sorten, die waren komplizierter im Anbau. Und die roten Sorten, das sind die sehr seltenen, sehr speziellen oder sehr komplizierten Sorten. Bei denen mussten dann tatsächlich auch Daten hinterlegt werden, damit wir auf die Leute im Herbst zukommen konnten, falls kein Saatgut zurückgekommen ist.
Wie wird die Saatgutbibliothek angenommen und wie ist das Feedback?
Die meisten fanden das Angebot sehr interessant, haben sich gefreut und sich auch erkundigt, wie es dazu kam. Und viele sind sogar extra für die Saatgutausleihe in die Bibliothek gekommen. Manche fragen nach dem Grund, warum in einer Bibliothek Saatgut vorhanden ist. Da ist natürlich eine Bibliothek prädestiniert durch die Infrastruktur und das Know-how. Und weil Bibliotheken da sind für Leihe und fürs Teilen und wir sind Profis in Sachen Ausleihen. Und was also wirklich auch sehr, sehr schön war, war die große Resonanz bei Presse und Fernsehen. Es ist außerdem wichtig für die Nachhaltigkeit, wenn man überlegt, dass es in Deutschland 3500 Tomatensorten geben soll. Wir hoffen, dass es die noch gibt. Wenn man aber im Supermarkt ins Regal schaut, sind dort nur wenige Sorten vorhanden. Weltweit soll es sogar über 23.000 Tomatensorten geben. Das ist Kulturgut, das ist einfach eine wichtige Grundlage für die Zukunft.
Wie gut klappt denn die Rückgabe von Saatgut?
Das war sehr unterschiedlich. Die Rückgabe von Saatgut hat bei roten Sorten sehr gut geklappt. Wir hatten eine Sorte aus dem 16. Jahrhundert, das gelbe Birnchen. Da haben wir 26 Tütchen à 10 Samenkörner ausgegeben und haben 2135 Samenkörner zurückbekommen. Unglaublich toller Erfolg. Es war aber bei anderen Sorten teilweise wenig oder gar kein Rücklauf. Das hatte sehr viele Gründe. Manchmal war die Erde nicht geeignet, der Standort nicht geeignet. Da konnte man auch manchmal gar nicht sagen, woran es lag. Wir haben auch bei Sorten, von denen wir nichts zurückbekommen haben, teilweise wenigstens ein Feedback bekommen, dass es nicht funktioniert hat. Aber auch wenn man kein Saatgut zurückgegeben hat, gab es keine Konsequenzen, weil man kann ja nicht garantieren, dass die Ernte funktioniert.
Was sind die Herausforderungen für dich bzw. die Stadtbibliothek beim Betrieb einer solchen Saatgutbibliothek?
Wir hatten einige Herausforderungen beim Betrieb der Saatgutbibliothek zu bewältigen. Manches hat sich auch tatsächlich erst später herausgestellt, womit wir nicht gerechnet hatten. Am Anfang war natürlich wichtig die Aufstellung und Organisation, wie die Ausgabe funktionieren soll, wie es präsentiert werden soll. Es hat viel Vorbereitungszeit gebraucht. Und wir waren natürlich ganz unsicher, wie die Resonanz sein wird. Wir konnten nicht planen, wie viele Leute kommen werden. Diese Unsicherheit war für uns schon eine Herausforderung. Es gab auch die Idee, dass man das ganz seltene, alte und wertvolle Saatgut eben gegen Datenerfassung herausgibt. Da war dann der Datenschutz natürlich auch ein großes Thema. Was auch aufgetaucht ist, wo die Hochschulgruppe sich auch sehr engagiert hat, waren Giftigkeiten von Pflanzen. Da war sehr gute Recherche notwendig und wir wollten eben ein bedarfsgerechtes Angebot entwickeln, ohne zu wissen, wie groß der Bedarf ist. Was noch eine Herausforderung war, waren die vielen Anfragen, die wir von anderen Bibliotheken auch bekommen haben.
Wie wird die Saatgutbibliothek angenommen und wie ist das Feedback?
Das Feedback ist sehr, sehr gut gewesen und immer noch sehr gut. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen und wir haben auch einiges an fachlichem Feedback bekommen. Anregungen, was bei dieser besonderen Pflanze an Gegebenheiten optimal ist, wo es besonders gut klappt. Und da haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass wir inhaltlich da auch viel lernen durften. Ja, es war auch spannend, weil manche Menschen das Thema eigentlich jetzt erst wahrgenommen haben als ein Thema, was uns alle bewegen sollte. Und einige versuchen zum ersten Mal jetzt einen Eigenanbau zu starten.
Magst du uns zum Schluss noch verraten, was deine persönliche Gemüse-Lieblingssorten sind?
Ja, da habe ich tatsächlich eine ganz besondere Lieblingssorte. Ich hatte es gerade schon erwähnt, das gelbe Birnchen. Das gelbe Birnchen ist eine gelbe Cocktailtomate aus dem 16. Jahrhundert, also wirklich sehr, sehr alt. Das ist also eine dankbare Pflanze, gibt unglaublich viel Ertrag, die Früchte schmecken toll. Ich finde das eine tolle Pflanze und wenn man weiß, dass sie schon seit vielen Jahrhunderten in Gärten wächst, ich bin begeistert von dieser Pflanze. Die zweite Sorte, die ich auch sehr besonders finde und die auch eine meiner Lieblingssorten ist, ist der rote Augsburger. Darum handelt es sich um eine Paprika. Und das Spannende an dieser Paprika ist erstens mal natürlich, dass sie gut schmeckt, aber auch, dass sie am Anfang überhaupt nicht rot ist, sondern erstmal grün. Und zwar eine sehr lange Zeit grün, sodass man denkt, der Name passt nicht. Aber sie reift rot nach und wird hinterher wunderbar rot.
Nun haben wir schon einiges gehört. Aber ein paar Fragen habe ich noch an Nora, die für die Gründung der Saatgutbibliothek in Karlsruhe mitverantwortlich ist. Ihre Stimme habt ihr vielleicht schon in der letzten Folge gehört. Sie unterstützt mich seit ein paar Wochen als Hevine bei dem Podcast. Nora studiert Geoökologie am KIT und engagiert sich ehrenamtlich im Umweltschutz und leitet das Projekt Saatgutbibliothek in Karlsruhe. Liebe Nora, wie kam es denn zu der Idee, eine Saatgutbibliothek in Karlsruhe zu gründen?
Die ersten öffentlichen Saatgutbibliotheken wurden in den USA gegründet. Dort hat man noch viel mehr gentechnisch verändertes Saatgut und Hybrid-Saatgut als hier in Deutschland. Diese Idee wurde von einer Gruppe Studierender aus Lüneburg aufgegriffen und nach Deutschland importiert. Diese Gruppe war es auch, die in und um Lüneburg die ersten öffentlichen Saatgutbibliotheken in Deutschland gegründet haben. Die Tagesthemen haben über diese Saatgutbibliothek in Lüneburg berichtet und ich war sofort hellauf begeistert und total fasziniert, als ich diesen Bericht gesehen habe und habe gesagt, das brauchen wir in Karlsruhe auch, unbedingt.
Nach welchen Kriterien werden die Sorten für die Saatgutbibliothek ausgewählt?
Bevor wir uns für einzelne Sorten entschieden haben, haben wir uns erstmal verschiedene Arten ausgesucht. Ein wichtiges Kriterium ist, dass es sich um eine einjährige Art handelt. Daher ist beispielsweise die Karotte rausgeflogen, da sie erst im zweiten Jahr blüht und Samen bildet. Außerdem haben wir keine Arten im Programm, bei denen es zu giftigen Rückkreuzungen kommen kann. Daher ist zum Beispiel der Speisekürbis rausgeflogen, denn der könnte sich, wenn man Pech hat, mit einem Zielkürbis in der Nachbarschaft verkreuzen und das Produkt davon wäre ein ziemlich giftiger Kürbis. Was die einzelnen Sorten angeht, haben wir den Fokus auf möglichst alte und oder regionale Sorten gelegt.
Und wie seid ihr denn an das Saatgut gekommen? Ich kann mir vorstellen, so alte Sorten sind nicht so leicht zu bekommen.
Der Verein Arche Noah e.V. aus Österreich bietet für Mitglieder ein Sortenhandbuch an. Darin kann man nachlesen, welche Sorten wo verfügbar sind. Und der Verein betreibt selber einen kleinen Online-Shop mit Saatgut alter Sorten. Außerdem gibt es spezialisierte, winzige Gärtnereien, die oft nur von einer Person betrieben werden und die einen winzigen Online-Shop haben. Die muss man erstmal finden in den Weiten des Internets, das ist gar nicht so einfach.
Außerdem möchte ich noch den Verein Genbänkler e.V. nennen. Der Verein ist am Bodensee ansässig und beschäftigt sich mit dem Erhalt von alten und speziell baden-württemberg-typischen Sorten. Genbänkle listet die Sorten auf und verlinkt zum Teil, sofern bekannt, auch Bezugsquellen.
Und jetzt haben wir schon ein bisschen was von den verschiedenen Sorten gehört. Magst du uns ein paar deiner Lieblingssorten mitgeben?
Ja, gerne. Meine Lieblingssorten sind zum Beispiel die Tomate Auriga. Die ist zwar nicht so wahnsinnig alt, aber dafür unglaublich süß, saftig und aromatisch. Ein absolutes Highlight ist natürlich auch das neapolitanische Basilikum oder italienisch auch Afolia di Lattuga. Das Basilikum ist unglaublich intensiv, aromatisch, hat extrem große Blätter, die ungefähr Handteller groß sind und auch noch total verknautscht aussehen. Mich begeistern die lokalen Baden-Württemberger Stangenbohnen ganz besonders. Da gibt es zum Beispiel die Sorte Schäfermädle aus dem Stuttgarter Raum oder die Dusslinger Bäckerschürze aus der Nähe bei Tübingen.
Kannst du uns von einer Sorte erzählen, bei der es eine besondere Challenge war, die Samen zu bekommen?
Ja, eine solche Sorte ist zum Beispiel unsere Buschbohne Karlsruher Markt. Der Name tauchte bei der Recherche nach lokalen Sorten recht schnell auf. Bis ich diese ersten 12 Bohnenkerne dieser super seltenen Sorte in den Händen hielt, hat es unglaublich viel Recherche, Kontakt mit vielen verschiedenen Vereinen und Instituten, rechtliche Hürden und auch einige glückliche Zufälle gegeben. Wir benötigten 2 Sommer, um aus den 12 Bohnen genug Bohnensamen zu ziehen, dass wir die auch in der Saatgutbibliothek ausgeben können. Die Hochvermehrung ist also gerade in der zweiten Runde und wir hoffen, dass wir die ersten Portionen dieser sehr seltenen Sorte, die auch auf der roten Liste der gefährdeten Gemüsesorten steht, im Frühling 2024 ausgeben zu können.
Danke, das klingt ja alles schon super. Wir sind gespannt.
Wir haben einen spannenden Ort kennengelernt, um alte und seltene Gemüsesorten zu entdecken und Saatgut auszuleihen. In der nächsten Folge wollen wir uns anschauen, was wir tun können, wenn wir dann Pflanzen und Setzlinge aus den Samen gezogen haben. Wenn ihr jetzt schon mehr zum Thema Saatgut, Pflanzenvielfalt und alte Gemüsesorten wissen wollt, haben wir hier noch ein paar Tipps für euch. Wer noch mehr über die Saatgutbibliothek Karlsruhe wissen möchte, findet auf der Website der Stadtbibliothek viele Informationen, Hintergründe, Pflanzensteckbriefe und Anleitungen. Auf unserem Blog könnt ihr einen ausführlichen Artikel über die Entwicklung des Saatguts vom Gemeinschaftsgut zur patentierten Ware lesen. Links wie immer in den Shownotes. Dort findet ihr auch die Webadressen von Genbänkler e.V. und der Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt und ihrer Entwicklung, Achenoa. Ihr wollt euch eingehender mit dem Thema befassen? Dann empfehlen wir euch das Buch Saatgut – Wer die Saat hat, hat das Sagen von Anja Banzhaff, welches im Ökum Verlag erschienen ist. Das war eine neue Folge von Labor Zukunft – Forschung ohne Kittel. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei wart. An dieser Folge waren Nora Scholz und Helena Trenks beteiligt. Gesendet wurde diese Folge das erste Mal im Campus Radio Karlsruhe und ist ab sofort auf campusradio-karlsruhe.de sowie auf Spotify abrufbar. Mein Name ist Helena Trenks und ich freue mich, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. In der nächsten Episode besuchen wir unsere Pflanzentauschbörse im Zukunftsraum und ihr erfahrt, wie ihr dabei unterstützen könnt, seltene Pflanzen zu erhalten. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Nachhaltige Grüße und bis zum nächsten Mal.